Ihr Lieben, ich möchte aus dem Hebräerbrief, aus dem 4. Kapitel, die Verse 12 und 13 lesen. Das sind sehr bekannte Verse. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 bis 13. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ihr Lieben, das ist ein sehr klares Wort, das zusammenfasst etwas, was die Bedeutung des Wortes Gottes ist. Ihr Lieben, ich möchte darüber ein paar Gedanken sagen aufgrund und anhand dieses Textes, die Bedeutung des Wortes Gottes. Ihr Lieben, was würden wir machen ohne Wort Gottes? Wir hätten keine Ahnung, wer Gott ist. Also vielleicht eine Ahnung, ja, aber nicht mehr. Wir werden völlig darauf angewiesen, auf unsere eigenen Gottesvorstellungen, wie es ja vielfach gibt in unserer Welt, auch in anderen Religionen, aber auch in den Herzen vieler Menschen. Das Wort Gottes macht Gott eindeutig. Und das ist ja sein Ziel, dass er eindeutig ist. Dass man ihn erkennen kann, dass man ihn verstehen kann. Deswegen ist sein Wort von so großer Bedeutung. Und hier in diesen zwei Versen wird in einer fast unübertrefflichen Weise manche Aspekte des Wortes Gottes auf den Punkt gebracht, zusammengefasst und deutlich gemacht. Wirklich unübertrefflich, das ist ein großartiges Wort, dass wir immer wieder und immer wieder auch meditierend und nachdenkend anschauen wollen. Es sind hier einige Attribute, einige Eigenschaften, die das Wort Gottes ausmacht für unser Leben, hier ausgedrückt. Es beginnt zuerst einmal mit dem Attribut, das Wort Gottes ist lebendig. Das ist schon einmal ein Wort, Also dieses Wort lebendig ist schon einmal ein Wort, das ganz wichtig ist, dass wir es immer wieder auch aufnehmen in dem Sinne, dass wir verstehen, das Wort Gottes, auch dieses Geschriebene, ist lebendig. Das ist nicht toter Buchstabe. Das ist lebendig. Das hat zwei Dimensionen. Das eine ist, hinter diesem Wort steht ein lebendiger Gott. Und das Zweite ist, durch das Wort des lebendigen Gottes wird Leben geschaffen. In dem Sinne ist es lebendig. Es erzeugt Leben. Ihr Lieben, das kann kein anderes Wort in dieser Welt. Das ist das Unvergleichbare mit dem Wort Gottes. Es kommt von der Quelle des Lebens und es macht lebendig. Es wirkt neues Leben. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir dieses Wort der Bibel, auch wenn es vor 2000, vor 3000 Jahren geschrieben wurde, wird es immer noch als ein lebendiges Wort benutzt. Warum? Verstanden. Warum? Weil der Gott, der es damals freigesetzt hat, ist heute noch lebendig. Und er nimmt dieses Wort, er kann auch aktuell sprechen, das gehört auch dazu, aber auch dieses Wort der Bibel, er nimmt es aus der Vergangenheit und transportiert es hinein in die Gegenwart. Er transportiert es hinein aktuell, punktgenau, in mein Leben. Das kann kein anderes Wort. Und es ist eben nicht ein Wort von jemandem, der vor 2000 Jahren gelebt hat und dieser verstorben ist und da gibt es vielleicht ein paar gute Gedanken, die man sich merkt, aber es ist kein aktuelles Wort, das genau zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, zur richtigen Situation hineingesprochen wird. Also dieses Wort, ihr Lieben, das auch schon sehr alt ist, das ist ein Wort, das Gott aktualisiert. Und das ist ja der Grund, warum wir täglich in dem Wort Gottes lesen. Weil wir erwarten, dass Gott aktuell, gerade jetzt, gerade heute, in mein Leben hineinspricht. Und das macht er auf ganz verschiedene Art und Weise. Dieses Wort, das lebendig ist, ist ein Wort, das auf der einen Seite natürlich ewig gültig ist, aber es ist vieles von dem, was in der Bibel steht, nicht immer für uns aktuell. Das merken wir, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, wir lesen oft 20 Mal, 30 Mal dieselbe Stelle und es ist eigentlich nicht so, dass es uns jetzt gerade in dem Moment, wo wir sind, so richtig packt. Und dann irgendwann ist das Wort, das wir schon so oft gehört haben, wow, es spricht genau in mein Leben, in meine Situation hinein. Deswegen wird das Wort nicht unwahr, wenn es uns gerade nicht betrifft. Versteht ihr, was ich meine? Aber das ist das, dieses Lebendige, dieses Aktuelle. Und das ist so wichtig, dass wir das aktuelle Wort verstehen. Das, was Gott sozusagen ganz aktuell in mein Leben hineinspricht. Wie gesagt, es gibt diese ewig gültigen Worte, die sind immer aktuell, aber es gibt auch diese Worte, die so ganz spezifisch lebendig in unser Leben hineinsprechen. Und weil sie dann das Wort von heute, heute spricht Gott dieses Wort in mein Leben. Heute verstockt eure Herzen nicht. So dieses wunderbare Wort. Weil Gott redet. Und es ist ein lebendiges Wort in dem Sinne, dass es, wenn es wirklich von ihm kommt, schafft es Leben. Ich möchte versuchen, das eben verständlich zu machen. Wir lesen die Bibel, wir lesen von mir aus, sagen wir mal, 4 Kapitel hintereinander. Es ist immer Gottes Wort, aber es ist nicht immer gleich aktuell. Für unser Leben sprechend, ja? Einmal dieses Wort, dann dieses Wort, dann dieses Wort. Und es ist unsere Frage, inwieweit wir unsere Herzen öffnen, dass wir nicht verstockt sind, ja, um dieses aktuelle Reden zu hören. Und es macht gar nichts, wenn wir das Wort Gottes lesen und manches von ihm ist jetzt sozusagen nicht gerade aktuell, dann müssen wir es nicht herausquetschen. Versteht ihr, dieses Wort verwendet Gott, um einmal dieses und einmal dieses so aktuell in mein Leben hineinzusprechen. Und wenn es gerade nicht spricht, okay, dann kann ich es auch auf der Seite lassen, deswegen wird es nicht ungültig. Es wird zu einer anderen Zeit einmal lebendig. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein lebendiger Umgang. Und so sollten wir mit dem Wort Gottes umgehen, dass wir immer den Herrn fragen, Herr, was ist heute aktuell? Was ist das, was du mir heute sagen möchtest? Und dann gibt es manchmal 4 Sachen, manchmal 3 Sachen, manchmal nichts. Deswegen ist es trotzdem gültig, versteht ihr? Aber dieses Lebendige des Wortes Gottes, es ist nicht ein Regelwerk, sondern es ist auch nicht eine Geschichte von einer damaligen Zeit, die mit uns heute nichts zu tun hat, sondern es ist ein lebendiges Wort. Und es schafft Leben. Im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23, da wird davon gesprochen, dass wir nicht wiedergeboren sind, also neues Leben empfangen haben, durch einen vergänglichen Samen, sondern durch einen unvergänglichen Samen, nämlich das lebendige Wort Gottes. Da wird das lebendige Wort Gottes mit einem unvergänglichen Samen durch das Wort Gottes, wenn es in das Leben hineinspricht, schafft es Leben, Wiedergeburt. Niemand ist wiedergeboren, ohne dass das Wort ihn getroffen hat. Niemand hat sozusagen Jesus angenommen, bevor er nicht den Ruf Jesu gehört hat. Dieses aktuelle Wort, du bist gemeint. Und dann haben wir sozusagen darauf reagiert. Und so finden wir eine Reihe von Stellen in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, wo davon die Rede ist, dass das Wort Gottes lebendig ist und dass es, dass Worte des Lebens sozusagen von ihm kommen und dass es in unserem Herzen Wachstum hervorbringt, Früchte hervorbringt. Das sind Wirkungen. Wenn ihr in Psalm 1 lest, vielleicht kannst du das auch noch kurz aufschlagen, im Psalm 1, da heißt es am Anfang, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz, das ist Wort Gottes hier ausgedrückt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz, sein Wort nachsinnt. Tag und Nacht. Er, der so etwas tut, der sich von dem lebendigen Wort beeinflussen lässt, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ist das nicht unfassbar, diese Zusage? Alles, was er tut, gelingt ihm, wenn er dieses aktuelle Wort Gottes herausfindet. Das ist eine spannende Sache, die wir sozusagen uns jeden Tag aussetzen dürfen und die uns auch, es ist eh nichts Neues, was ich hier sage, aber es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder das bewusst machen und nicht das Bibellesen so eine Alltagstrott wird. Ja, es müssen stille Zeit machen, schlagen wir die Bibel auf und dann lesen wir unser Kapitel und dann tun wir beten und dann geht's. Sondern diese Spannung. Ich erlebe das, dass das nicht immer dieselbe Spannung ist. Ich muss mir das auch bewusst machen. Eine Spannung. Was, Herr, willst du mir heute sagen? Das lebendige Wort Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens, sagen die Jünger zu Jesus. Das Zweite, das hier deutlich wird, gehen wir wieder zurück auf Hebräer 4, 12 und 13. Es wird genannt ein kräftiges Wort, ein wirksames Wort. Denn das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam. Ich habe schon diese eine Sache gesprochen, über, dass es Leben schafft. Das heißt, es hat eine Auswirkung in unserem Leben, zum Beispiel, dass es dieses neue Leben hervorbringt, ohne dass niemand Christ sein kann. Aber das meint ja noch viel mehr. Dieses Wort Gottes hat eine Wirkung, die unser komplettes Leben umfasst. Hinter diesem Wort wirksam im Griechischen steht das Wort energeia, das heißt Energie, davon kommt unser Wort Energie. Es ist also energisch und es ist kraftvoll, es ist etwas, was in jeder Weise etwas bewirkt in unserem Leben und deswegen ist es auch wichtig, dass wir so das Wort Gottes lesen, dass wir damit rechnen, dass es in uns etwas hervorrufen möchte. Nicht nur, dass wir es zur Kenntnis nehmen und sagen, aha, jetzt verstehe ich das, jetzt nehme ich das für meinen Kopf, wahr, ist ein guter Gedanke, sondern das Wort Gottes will etwas bewirken. Die schönste Umschreibung oder eine der schönsten Umschreibungen kannst du auch aufschlagen, das ist in Jesaja 55, Vers 10 bis 11. In Jesaja 55, Vers 10 bis 11 wird das ja wunderbar beschrieben, diese Wirkung des Wortes Gottes. Und zwar heißt es da in diesen Versen, Jesaja 55, ja, da heißt es, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ihr Lieben, das ist ein Wort, das wir auch gut kennen. Es kommt nicht leer zurück. und es wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Das möchte ich einfach so sagen. Das ist der Anspruch, den die Bibel an das Wort Gottes hat. Also das aussagt über das Wort Gottes. Das ist die Qualität des Wortes, das aus dem Munde ausgeht, aus dem Munde Gottes ausgeht. Es kommt nicht leer zurück, es wird tun, wozu es gesandt ist. Und wenn wir das jetzt ein bisschen auf unser Leben übertragen, dann haben wir manchmal den Eindruck, das erleben wir so nicht. Oder nicht in der Fülle. Wir haben oft den Eindruck, dass das Wort Gottes so, ja, irgendwie versandert es manchmal. Es hat nicht oft von unserer Beobachtung her oder unseren Erfahrungen her immer diese Qualität. Und wir sind schnell geneigt, aufgrund von verschiedenen Erfahrungen, dann diesen Anspruch des Wortes Gottes herunterzuziehen und sagen, naja, so ist es ja auch nicht immer. Das ist immer im Wort Gottes. Er hat das Wort Gottes in allen Dimensionen, inhaltlich, was auch, hat immer einen unglaublichen Standard. Und wir sind ununterbrochen dabei, sozusagen diesen Standard auch immer etwas niedriger zu halten, weil wir es in dieser Weise oft nicht so in unserem Leben erfahren. Wir haben Verheißungen und wir denken, ja, sie sind ja noch nicht erfüllt, sie sind auch nicht sofort erfüllt werden. Wer weiß, ob sie jemals erfüllt werden und ob sie so erfüllt werden, wie sie gesagt sind. Es kommen ununterbrochen, wenn wir das Wort Gottes hören, auch Gedanken, die ein bisschen etwas auch von Zweifel in uns haben oder wo uns auch manchmal die Erfahrung fehlt, dass es genau so schon durchgebrochen ist. Ja, wir können das bei manchen sagen, bei manchen Dingen, aber bei manchen noch nicht. Und dann haben wir so manche Bedenken. Also das heißt, unsere Erfahrung spiegelt diesen hohen Standard nicht immer wieder. Das ist eine Spannung, die gibt es, ihr Lieben, und die müssen wir auch gar nicht irgendwie vertuschen. Die kennt jeder von uns. Und wir müssen diese Spannung aushalten. Nicht in dem Sinne, dass wir das Wort Gottes herunterholen und sagen, ja, es hat nur den Level, den wir erfahren und mehr ist eben nicht möglich, sondern dass wir unsere Erfahrung immer wieder orientieren an diesem Level. Wir können auch manchmal gar nicht erklären, warum das nicht so ist. Wir müssen nicht immer alles erklären können. Das ist immer eine Sache, die ganz schwierig ist, ja? Es gibt Gründe, warum wir manchmal nicht es so erleben, dass das, was Gott gesagt hat, geschieht. Wenn er es befiehlt, so steht es da. Und in unserem Leben ist es manchmal nicht so. Und darum, ihr Lieben, das kann verschiedenste Gründe haben. Zum Beispiel eines, verstockt eure Herzen nicht. Wenn unsere Herzen verstockt sind, kann man es nicht durchdringen, obwohl das Wort Gottes, wenn es eingelassen würde, hätte es genau die Wirkung, die es sagt. Aber es wird abgewehrt, ja. Oder es gibt so viele andere Dinge, und ich will das jetzt gar nicht aufzählen, was sein könnte, aber mein Anliegen ist, für mich selber, dass ich, auch wenn ich nicht den hohen Level dessen, was mit dem Wort Gottes gemeint ist, es wird gesprochen und es geschieht, dass ich das nicht immer so erlebe, will ich nicht anfangen zu zweifeln an dieser Qualität. Ich will diese Spannung aushalten, ich will mir von dem Herrn zeigen lassen, ob es an mir etwas ist, das die volle Wirksamkeit des Wortes Gottes nicht durchbrechen lässt. Und wenn er mir nichts zeigt, muss ich nicht grübeln und Erklärungen suchen. Ich lasse es stehen. Wir müssen manche Dinge stehen lassen, ohne dass wir sie sozusagen dann so einordnen. Ich habe keinen Zweifel, dass das Wort Gottes, wenn es ausgesprochen wird und wenn es auf guten Samen fällt, ja, das ist wie in diesem Gleichnis, dann bringt es das, wozu es gesandt ist. Und wenn ich es nicht erlebe, dann möchte ich mehr noch in diese Richtung hinein mich begeben und den Herrn bitten, ich möchte noch viel mehr. Ich zweifle nicht an dem, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Ich zweifle nicht daran, aber ich möchte es noch mehr erleben. Und Herr, wenn irgendetwas ist, was an mir liegt, dann dann zeige ich es mir. Manchmal, ihr Lieben, ist es ja auch so, dass wir das aktuelle Wort Gottes missverstehen und dann warten wir auf etwas, was Gott gar nicht gesprochen hat. Ihr Lieben, wie oft kommt man das auch so drauf in persönlichen Gesprächen, wo jemand etwas sagt, ja, der Herr hat zu mir gesagt und ich habe irgendwie das Empfinden, hat er das wirklich zu ihm gesagt oder bildet er sich dies ein? Und dann verwirklicht sich's auch nicht. Es gibt so viele Dinge, ja. Nur ich denke, aufgrund unserer Erfahrungen ist es wichtig, das Wort Gottes nicht herabzuziehen, sozusagen auf unseren Level und von daher. Aber dieses Wort Gottes, dass es eine besondere Auswirkung hat, das ist ja offensichtlich an der Person Jesu. Wir müssen ja nur das Leben Jesu anschauen und sein Wort. Wir können dieses kraftvoll, was hier steht, das wirksame Wort, auch mit Vollmacht übersetzen. An den Worten Jesu erleben wir ja genau diese Vollmacht. Da ist nichts. Da ist genau der höchste Level von dieser Vollmacht in Jesus zu sehen und er demonstriert es. Das Wort Gottes hat diese Vollmacht. Es ist eben ein wirksames Wort. Wenn er zu einem Kranken gesprochen hat, ist er gesund geworden. Wenn er einem Dämonen geboten hat, ist er ausgefahren. Wenn er Naturgewalten geboten hat, sind die ruhig geworden. Wenn er jemanden Vergebung zugesprochen hat, ist ihm vergeben worden. Wenn er erlöst und zugesprochen, ist dieser Mensch erlöst und. Da erleben wir diese Qualität. Und daran dürfen wir uns immer anschließen, an diese Qualität. Und sagen, Herr, wir möchten da viel mehr hineindringen, noch auch persönlich, als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Familien, was auch immer, um diese Qualität des Wortes Gottes, dass es wirklich kräftig ist und dass es wirklich ein machtvolles Wort ist, dass wir das mehr und mehr in unserem Leben erleben. Das ist ein Weg, wo wir hineingehen. Dann kommt ein drittes. Es wird, wenn wir zurückgehen jetzt auf Hebräer 4, da heißt es nun, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend, das ist wörtlich übersetzt, das gefällt mir sehr gut an der Elberfelder Übersetzung, dass sie so wörtlich ist, ja. Bei manchen Übersetzungen kommt dieses Wort durchdringend so gar nicht vor. Aber das die wörtliche Dimension ist, es ist durchdringend bis zur Scheidung. Durchdringend bis zur Scheidung. Und das ist ein Wort, ihr Lieben, das von großer Bedeutung ist. Nun, das sagt von einem Aspekt des Wortes Gottes, das zwei große Dimensionen hat. Die eine Dimension wird hier gleich erklärt dann, bis zum Ende dieses ganzen Textes. Und eine andere Dimension möchte ich nur erwähnen, die jetzt hier nicht gemeint ist, aber auch die mit dem Schwert verbunden ist. Wir erinnern uns ja sofort, wenn wir dieses Wort hören, an Epheser 6, die Waffenrüstung. Zieht an die Waffenrüstung Gottes und ergreift das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das ist hier das Wort Gottes, in dieser Stelle, also Epheser 6, bei Paulus ist es eine Waffe. Hier ist es nicht als Waffe, hat einen anderen Charakter. Aber ich will nur sagen, das Schwert hat auf der einen Seite den Charakter einer Waffe. Und in der Waffenrüstung ist es das einzige Gerät, das man anziehen soll, das auch eine Angriffswaffe ist. Das andere sind alles nur Verteidigungswaffen. Helm und Schild und so weiter. Und mit dieser Waffe ist gemeint, dass wir als Menschen ununterbrochen in einem Kampffeld stehen. Das wissen Christen. Menschen, die nicht im Glauben sind, wissen das gar nicht. Aber wir Christen wissen, dass es einen Feind gibt, einen Satan gibt, dass es Dämonen gibt, Mächte der Finsternis, die uns immer attackieren und die alles daran setzen, uns wieder aus der Beziehung zu Jesus herauszuholen. Und deswegen sagt auch noch Paulus, ihr verwendet dieses Schwert. Es ist ja der Heilige Geist, der es verwendet. Aber wir haben sozusagen in der Hand und der Heilige Geist lehrt uns, wie wir das Wort Gottes als Waffe gegen den Feind benutzen können. Und das heißt, dass wir sozusagen den Feind entlarven können. mit diesem Schwert und in die Flucht schlagen können. Dass wir sozusagen uns klar wird, was der Feind vorhat, und auf der anderen Seite, dass wir mit diesem Schwert des Geistes auch das beenden können, diesen Angriff jeweils, den er da startet. Und es ist eben ein Angriff, wisst ihr, der Feind, seine Lieblingsbeschäftigung im Angriff ist, er will uns ununterbrochen etwas über Gott sagen, was nicht stimmt. Das ist absolut. Es ist nicht so sehr Verfolgung und alles Mögliche. Das macht er auch, ja, hilft er auch. Aber das, was ihm am wichtigsten ist, ist, er möchte Gott als Lügner darstellen. Er möchte, dass wir anfangen zu zweifeln, eben auch an der Gültigkeit des Wortes, was ich vorhin gerade gesagt habe, an diesem hohen Standard des Wortes Gottes. Es ist ja nicht so, kommt der Feind. Er streut den Samen des Misstrauens und. Und er führt uns immer wieder in Versuchungen, die, wenn wir hineintappen, sozusagen uns dann etwas von Gott irgendwie näher bringt. Wie immer etwas zwischen uns und Gott zu stellen. Und Paulus sagt, ihr habt eine Waffe und ihr müsst dem Feind mit der Wahrheit begegnen, wenn er mit der Lüge kommt. Und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und wir müssen diesen Lügen, diesen Verdächtigungen, diesen Versuchungen, diesen Misstrauen, müssen wir die Wahrheit entgegenhalten. Ja, manchmal entgegenschleudern. Beste Beispiel ist die Versuchung Jesu. In der Versuchung Jesu wird das ja deutlich ausgesprochen, wie Jesus dreimal vom Satan versucht wurde, nachdem er getauft worden ist. Und bei jeder Versuchung heißt es, es steht geschrieben. Genau das ist mit diesem Schwert des Geistes gemeint. Jesus hält dem Satan das Wort Gottes entgegen. Und mit dem Wort Gottes besiegt er den Feind. Die erste Versuchung war, dass der Satan gesagt hat, ja, wenn du so Gottes Sohn bist, ja, dann du bist da 40 Tage in der Wüste und isst nichts und trinkst nichts, wenn du hungrig bist, das ist jetzt für dich ganz einfach. Als Sohn Gottes kannst du ja jeden Stein in Brot verwandeln. Das dürfte ja kein Problem sein für den Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus nur dieses Wort. Er sagt nur ein Wort Gottes. Aus 5. Mose stammt dieses Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht, sagt er. Es steht geschrieben. Damit sagt er, der Mensch lebt nicht davon, dass er seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche erfüllt, sondern dass er dem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, gehorsam ist. Und mein Vater im Himmel hat mir nicht gesagt, ich soll diesen Stein in Brot verwandeln. Daher tue ich es nicht. Auch wenn mein ganzes Bedürfnis danach wäre. Ich könnte es, ja, ja. Aber er beruft sich auf dieses Wort, dass wenn Gott nicht gesprochen hat, dann will ich nicht etwas tun, was er nicht gesagt hat. Und das geht dann weiter auch mit den anderen Versuchungen. Er führt ihn dann auf die Zinne des Tempels und sagt, na, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring da runter, die Engel werden dich schon auffangen und so kannst du beweisen, dass du Messias bist. Und auch da schleudert Jesus sozusagen dem Feind etwas entgegen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. 5. Mose 8. Ja, ich könnte da herunterspringen. Und wahrscheinlich würde mich der Vater auch bewahren, aber dann würde ich ihn in Versuchung bringen, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht wollte. Und ich möchte meinem Vater gehorsam bleiben. Denn er hat mir nicht gesagt, da hinunterzuspringen, ich soll anders meine Messianität zeigen, indem ich ans Kreuz gehe. Nicht, dass ich ein Schauwunder tue. Und so hat er mit dem Wort Gottes dem Satan begegnet. Und das Letzte, er führt ihn dann auf die hohen Berg und sagt, ja, wenn du von mir niederfällst und mich anbetest, sagt Satan, dann kannst du alle Reiche dieser Welt haben. Und dann sagt Jesus zu ihm wieder ein Wort aus 5. Mose, auch aus Kapitel 8, du sollst nur Gott, den Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Ich werde mich nicht vor dir beugen, nur damit ich über die Welt regieren kann. Die Herrschaft über diese Welt gehört Gott und er gibt sie mir durch meine Hingabe in den Tod. Das ist ein anderer Weg. Und so hat immer Jesus mit dem Wort, es steht geschrieben. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Wenn das unsere Waffe ist, dann müssen wir das Wort Gottes kennen. Sonst können wir es ihm nicht entgegenhalten. Das ist der Sinn, warum, auch ein Sinn, warum wir das Wort Gottes so wichtig ist, dass wir es kennen. Und denkt nur an die Geschichte von Adam und Eva. Das ist ein wunderbares Beispiel. Die Versuchung, die da ausgeht. Die Versuchung, die vom Feind ausgeht auf Adam und Eva, ist ja wieder darin begründet, dass Satan eine Lüge ausspricht, eine Verdächtigung. Er macht Gott schlecht. Er sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum in diesem Garten essen? Gott hat doch das gesagt. Seine Lüge, er hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, von dem einen Baum dürft ihr nicht essen. Und da widerstehen sie ihm noch. Weil dann sagt auch die Eva, nein, das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, von einem Baum. Aber er versucht es. Mit einer Verdrehung. Das ist typisch Satan. Von ersten Augenblick an, wo es Menschen gibt, ist der Feind im Spiel, wo er ununterbrochen das Wort Gottes verdreht. Und dann geht der Feind noch einmal in einen stärkeren Angriff. Weil die Eva sagt zu ihm, nein, Gott hat gesagt, ihr dürft nur von dem einen Baum in dem Garten essen, aber wenn ihr von dem essen werdet, dann werdet ihr sterben. Und jetzt kommt der Satan und sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Also jetzt widerspricht er eindeutig dem, was Gott gesagt hat. Das ist der Satan. Er hat keine Scheu, sich zu lügen. Nein, sagt er. Und er erklärt es auch, warum. Und sagt, denn wenn Gott möchte nicht, dass wenn ihr von diesem einen Baum esst, so werdet wie er. Dass ihr unterscheiden könnt zwischen Gut und Böse. Und sozusagen, so werdet wie er, wie Gott selber. Und deswegen, weil er missgünstig ist, deswegen will er nicht, dass ihr von diesem Baum esst. Ihr werdet überhaupt nicht sterben. Nein, ihr werdet sein wie er. Versteht ihr? Das ist glatte Lüge jetzt. Hier ist es offensichtlich. Ja. Aber das ist die Verführung, wo der Mensch dann auch immer wieder hineinfällt. Ja, Gott will nicht das Beste für mich. Das sagt der Feind ständig. Wenn Gott Gebote gibt, du sollst das nicht tun oder das nicht tun, sagt der Feind, das ist, warum sollst du die Gebote halten? Er meint's nicht gut mit dir. Er nimmt dir etwas vom Leben weg. Übertrete die Gebote. Dann wirst du leben können. Brich die Ehe. Lüge, was das Zeug hält. Stehle, was es gibt. Das kommt dir zugute. Aber wenn du dich daran hältst, ja, dann wird dein Leben sehr eingeschränkt. Er ist missgünstig, dieser Gott. Also da könnte man jetzt noch viel darüber sagen, aber ihr versteht, was gemeint ist, ja? Jetzt habe ich mich da ein bisschen zu lang aufgehalten, muss ich schnell wieder zurück, zu diesem Text hier. Denn die andere Seite dessen, was mit dem Schwert gemeint ist, ihr Lieben, das ist jetzt hier sehr schön ausgedrückt und das ist mir noch wichtig, dass ich das noch kurz ansprechen darf, was gemeint ist. Hier ist das Schwert nicht so sehr eine Waffe, die gegen den Feind gerichtet ist, sondern hat einen anderen Charakter. Wir erinnern uns zum Beispiel bei diesem Wort, bei dem zweischneidigen Schwert, an ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 49, Vers 2, musst du jetzt nicht aufschlagen, wo der Prophet sagt, und der Herr hat mir ein Wort gegeben er hat meinen Mund zu einem zweischneidigen Schwert gemacht. Das ist dasselbe Begriff wie hier. Und dieses, dass das Wort des Propheten wie ein zweischneidiges Schwert ist, das auf das Volk Israel trifft, das sagt zweierlei. Das eine zunächst einmal, das Wort Gottes ist ein Urteil, ist eine klare Entscheidung. Das ist nicht ein Meinungsangebot. Wenn Gott etwas sagt, dann legt er es uns nicht vor und sagt, na, bedenk das auch, aber du kannst ja auch noch andere Worte bedenken und schau mal, ob das vielleicht passt für dich und dann nimmst du es oder nicht. So ist das Wort Gottes nicht. Das ist scharf. Es trifft genau. die Wahrheit und es sagt etwas aus, was hundertprozentig gültig ist. Es gibt keine Diskussion. Und es sagt aus, ein Urteil, eine Willenserklärung, entweder zum Heil oder zum Gericht. Das ist das prophetische Wort. Wie oft haben Sie Heilsankündigungen und Gerichtsankündigungen bekommen? Das ist scharf. Wie ein zweischneidiges Schwert. Das ist die eine Seite, aber damit verbunden ist noch eine andere Seite. Und die wird hier nochmal deutlicher ausgesprochen, wo es nun gesagt wird, dieses Wort Gottes, dieses Schwert, ist durchdringend bis zur Scheidung. Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Das Wort Gottes als Schwert dringt in uns hinein. In unser komplettes Menschsein. Es dringt hinein und es öffnet uns, so dass wir plötzlich, wenn das Wort Gottes eindringt, weil es uns aufmacht, ich sage es bildhaft, sehen können, was drinnen ist. Das ist die Funktion des Wortes Gottes. Es dringt ein, es spaltet auf, es bringt ans Licht und jetzt können wir sehen, was ist eigentlich da in uns drinnen? An Gutem, an Nichtgutem, an Sündhaftem, an Geistlichem, an dem, was der Geist Gottes schon getrieben hat, was Bestand hat vor Gott, was nicht Bestand hat. Und es ist offenbar, alles, was geheim ist in unserem Herzen, wird geöffnet. Das ist eigentlich die Bedeutung dieser Bedeutung, dass es sozusagen hineindringt und dass es öffnet. Es ist ein Missverständnis, ihr Lieben. Dieses Wort wird oft benutzt für eine bestimmte Lehre, die aber hier nicht drinnen steht. Ja, so es klingt so, wenn man es oberflächlich liest, wie wenn es heißen würde. Es ist ein Wort, also es ist, das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das hineindringt und jetzt uns in unsere Bestandteile zerlegt. Das hat so diesen Charakter, wir sind aufgebaut als Menschen aus verschiedenen Bestandteilen, besseren und weniger guten, und jetzt wird das geschieden. Zum Beispiel, es trennt, also es löst in zwei Bestandteile auf, Seele und Geist. Es schneidet das auseinander und jetzt sehen wir, was geistlich ist oder geistig ist oder geistlich oder seelisch ist. Und meistens sagt man dann ja, das Geistliche ist das Gute und das Seelische ist das Negative. Das steht aber gar nicht hier. Sonst ist es anders. Also darf ich es einmal ganz, ganz watschen einfach versuchen zu erklären. Bitte verzeiht diesen einfachen Vergleich, aber nehmen wir an, jetzt ist, sagen wir mal, das Geistliche in meinem Leben, das Geistliche, mein Geist, ist jetzt ein Apfel. Und meine Seele ist ein Birne. Und beide sind durch ein Gelenk miteinander verbunden. Sie gehören zusammen. Und wenn man jetzt in diesem Sinne dieses Wort lesen würde, könnte es heißen, okay, jetzt kommt das Schwert des Geistes und trennt die beiden voneinander. Jetzt habe ich da den Apfel und da die Seele und jetzt kann ich unterscheiden, was ist Geist im Geist und was ist die Seele. Das ist ein falsches Bild, das steht hier nicht. Was hier steht, ist Folgendes. Also ich sage es wieder im Bild. Da ist der Apfel. Sagen wir, das ist der Geist. Jetzt kommt das Schwert und fährt mitten in den Apfel hinein, schneidet ihn in zwei und öffnet ihn. Und jetzt sehe ich, was alles kaputt ist in meinem Geist. Versteht ihr, mein Geist ist nicht wiedergeboren und perfekt geworden dadurch, dass Jesus in mir lebt. Der Geist ist genauso schmutzig, braucht Erlösung ständig, er braucht ständig Heiligung. Der Geist in mir, mein Geist, ist nicht das Reine und die Seele ist das Nicht-Reine. Sondern das Schwert dringt jetzt in meinem Geist alles, was geistlich ist. Das ist zum Beispiel, also was meinen Geist betrifft, das sind Dinge, die mit meinem Selbstbewusstsein zu tun haben. Mit meiner Selbsterkenntnis. Wie ich mich selber sehe, da brauche ich dringend das Wort Gottes, das mir zeigt, wie ich mich richtig sehe. Mit dem Geistlichen ist auch gemeint meine Gottesbeziehung. Da muss der hineinkehren, also das Schwert, und mir zeigen, die ist nicht perfekt. Meine Gottesbeziehung, auch nicht in dem Sinne, dass der Heilige Geist jetzt in meinem Geist ist und mich perfekt macht. Nein, die ist genauso, immer wieder anfällig. Also ich brauche Reinigung in meinem Geist, in meinem menschlichen Geist. Und so fährt das Schwert hinein und öffnet. Das ist, wie man einen Apfel aufklappt, wenn man durchgeschnitten hat. Jetzt sieht man, was innen ist. Man sieht, was faul ist. Das ist die Funktion. Und dasselbe passiert mit der Seele. Wenn ich es jetzt als Bereich nehme, ja, da fährt das Schwert hinein, öffnet es und zeigt mir, was ist in meinem, mit die Seele, das hat etwas zu tun mit meiner Persönlichkeit, das hat etwas zu tun mit meinem Begehren, mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinem Denken, mit meinem Verlangen, mit meinem Wollen, mit meinem Fühlen, da gibt es viele Bereiche und überall kommt der Geist, öffnet, also das Schwert öffnet diesen Apfel, jetzt müssen wir, bei der Birne, die öffnet die Birne und zeigt, was ist da drinnen falsch? Wo bin ich falsch sozusagen gesteuert in meinem Denken und in meinem Fühlen und meinem Wollen und meinem Begehren? Wisst ihr, das Wort Nefesh, Seele, das ist das hebräische Wort dafür, das ist im Griechischen die Kehle, im Hebräischen. Das heißt, das Verlangen, das Durstlöschen, es drückt aus, mit dem Seelischen ist der Teil des Menschen gemeint, der immer bedürftig ist, der nach etwas Ausschau hält, der sich mit etwas füllen möchte, der nach etwas Ausschau hält. Wonach schaue ich denn? Wenn das Schwert hineinkommt, zeigt es mir, wohin meine Sehnsucht geht, ob sie wirklich auf Gott geht oder auf ganz andere Dinge. Und so öffnet der. Und das ist genau dasselbe auch das Herz. Ihr seht ja hier, sind alle Bereiche des menschlichen Lebens inbegriffen. Es ist die Seele, der Geist, die Gelenke und das Mark. Das ist das Körperliche. Es ist die Herzen. Es ist die Gesinnung. Es sind die Gedanken. Der komplette Mensch ist hier gemeint. Also das Schwert dringt durch den ganzen Menschen hindurch. Und in allen Bereichen, im Seelischen, im Geistigen, im Körperlichen, in den Gesinnungen, in dem Herzensbereich, deckt er auf. Wenn das Schwert durch mein Herz geht, dann deckt es zum Beispiel auf meine inneren Motive. Das wird in der Bibel mit Herz oft gemeint. Ja, das innerste Zentrum, das, was meine Prioritäten sind, das, was an erster Stelle steht, ja, das ist eine Herzenssache. Sozusagen die innersten Dinge, also meine innersten Wünsche, meine innersten Motive. Warum tue ich etwas? Wenn die Bibel von diesen Dingen spricht, nennt sie Herz. Das sind nur Bereiche des menschlichen Lebens. Und da braucht es das Schwert des Wortes Gottes, dass das Wort Gottes mir zeigt, was ist denn eigentlich die wirkliche Motivation, warum ich das oder jenes tue? Was sind denn wirklich die Pläne? Und es geht hinein bis ins Körperliche hinein. Paulus sagt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich kann aber meinen Tempel, meinen Körper, auch für nicht göttliche Zwecke benutzen. Ich kann meinen Körper schädigen. Ich kann alles Mögliche mit meinem Körper tun. Auch da braucht es Offenbarung, dass bis ins Körperliche hinein Gott mir zeigt, wie ich mit meinem Körper umgehe. Versteht ihr? In alle Bereiche, es greift in unsere Gesinnungen, in unsere Gedanken, in unser Denken. Überall, es gibt nichts, was vor dem Wort Gottes verborgen bleibt. Das ist die Aussage. Diese Aussage heißt nicht, dass das Schwert sozusagen dieses von diesem teilt, was in meinem Körper angelegt ist, sondern was das Schwert teilt, ist das, was in allen Bereichen meines Lebens göttlich ist und was sündig ist. Das zeigt er auf, das Schwert. Versteht ihr? Es trennt nicht Seele vom Geist, sondern es trennt das, was in meinem Geist göttlich ist und was in meinem Geist menschlich ist und zeigt mir. Das ist dasselbe, was Paulus ausdrückt mit den Begriffen alter Mensch, neuer Mensch, natürlicher Mensch und der nicht natürliche Mensch. Das alte Leben, dann das neue Leben. Das wird offenbar. Was ist dann noch in meinem Herzen, in meiner Seele, in meinem Geist alt und muss entmachtet werden, weil es ja schon am Kreuz entmachtet ist. Und das geschieht alles dazu, damit uns eine Offenbarung zuteil wird und wir Buße tun können. Es ist ein Richter der Gedanken, das Schwert. Ein Richter, der entscheidet sozusagen, es ist offenbart, es durchleuchtet uns, dass wir sehen können, da brauche ich noch Heiligung. In meinem Geist, in meiner Seele, in meinem Körper, in meinem Herzen, in meinem Gesicht, in allen Bereichen. Wo halt gerade das hinleuchtet, auf welchen Aspekt, ja? Und dann dann können wir anfangen, Buße zu tun. Dann können wir anfangen, in all dies, wenn wir das nur zulassen, das ist nicht ein angenehmer Prozess immer, wenn wir das Wort Gottes als ein Schwert sehen, das so richtig hineindringt und alles öffnet, sodass nichts mehr verborgen ist, in keinem Winkel etwas verborgen ist, weil es aufgeschlossen ist, ja. So wie ein Durchleuchtungsgerät, kann man auch das so sagen, ans Licht gebracht. Und jetzt weiß ich, wie ich dran bin. Und jetzt kann ich entweder mein Herz verstocken oder ich kann dem nachgehen. Das ist eigentlich gemeint hier. Das Wort Gottes macht es ja nicht, um uns sozusagen zu quälen, indem es uns aufdeckt, verschiedene Dinge, sondern um uns zu reinigen. Um uns zu reinigen, das ist etwas Wunderbares, dass das kostbare Blut Jesu sozusagen darüber auch fließen kann. Ihr Lieben, ich schließe jetzt mit einem Wort, das kannst du vielleicht noch aufschlagen, und zwar aus Psalm 139. Psalm 139, da ist das so schön aufgeschrieben, das ist ein herzbewegendes Wort, das wir alle kennen, aus Psalm 139. Ich lese da nur ein paar Verse von Anfang, wo der Psalmist sagt, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Absolut genau dasselbe, was Hebräer 4 steht. Das ist die Wirkung. Es dringt ein, das Wort Gottes, und bringt zur Erkenntnis, was da drinnen ist. Du hast mich erforscht und erkannt. Du weißt, was in mir ist. Du kennst mein Sitzen. Du kennst mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von Ferne. Du weißt genau, was meine innersten Motive sind. Oft weiß ich selber nicht. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Das ist das Wort Gottes, versteht ihr? Das Schwert, es prüft, was ist in mir. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Alles, was ich tue, alle meine Werke, die bemisst du. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe her, du weißt es genau. Noch bevor ich es ausspreche, weiß Gott, was in meinem Herzen ist. Also in meinem Herzen kommt das Wort. Ich habe zuerst etwas gedacht, dann kommt es heraus. Es ist geboren im Herzen. Du weißt es schon, bevor es herauskommt. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Und dann ganz zum Schluss heißt es dann Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist oder Falsches in mir ist, und leite mich auf ewigem Weg. Das ist genau die Botschaft von Hebräer 4, 12 bis 13. Von dem zweischneidigen Schwert. Das ist die Funktion in. Prüfe mich. Erkenne, wie ich es meine. Zeige es mir. Versteht ihr, das sind zwei Wirkungen des Wortes. Es wird zur Erkenntnis gebracht, ins Licht gebracht, weil es aufgeschnitten wird, ja, so dass man richtig sieht, was im Apfel drinnen ist, ob das faul ist. Von außen sieht man es oft nicht. Man muss aufgeschnitten, man muss hinein. Aber da braucht es das Schwert. Und wenn es dann geöffnet ist, dann kommt es darauf an, dass ich dem Wirken des Geistes und des Wortes folge und mein Herz nicht verstocke. Sondern dass ich dann Buße tue, dass ich dann einen Weg der Heiligung gehe. Das kann ich aber nur, wenn ich das zulasse. Erforsche mich, Gott, erkenne, wie ich es meine, und leite mich auf ewigem Wege. Also lass mich Buße tun, damit der alte Mensch abgelegt wird mehr und der neue Mensch angezogen wird. Das ist die Funktion des Wortes Gottes. Die hilft uns, den Alten abzulegen, den Neuen anzulegen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du mit deinem Wort das tust. Wir danken dir so sehr, von ganzem, ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der große Wunder tut und der mit seinem Wort durchdringt bis in jede Faser unseres Lebens hinein und nichts ist dir verborgen. Und Herr, das könnte uns Angst und Bange machen, wenn wir daran denken, was da alles in uns verborgen ist. Aber Herr, du bist ein liebender Gott und wenn du mit deinem Finger darauf zeigst, wenn du ganz genau, punktgenau uns etwas offenbarst und den Nagel auf den Kopf triffst, dann ist es immer nur gut für uns. Dann hast du immer nur die Absicht, dass wir heil werden. Dass wir mehr und mehr erkennen, wo etwas vor dir nicht Bestand hat und wie wir damit umgehen dürfen, damit unser Leben geheiligt wird, gereinigt wird, geläutert wird und mehr deinem Ebenbild gleich. Herr, das wollen wir. Amen.